Die Quelle aller Hindernisse abstellen. Ein Vortrag von Horst Gungel aus der Reihe Meditation bei Meditation am Obermarkt. Die Quelle aller Hindernisse abstellen, oder? Wie man außerhalb der Meditation die Meditation verbessert. Wer kennt das nicht? Man setzt sich in Meditation, um den Geist zu beruhigen. Und was macht der? Er beruhigt sich nicht. Alles Mögliche und Unmögliche kommt hoch. Du hattest den Vorsatz gefasst, dass dich deine Meditation beruhigen soll und du dann in deinen Alltag die meditative Ruhe und Weisheit eines spirituellen Menschen bringen kannst. Aber es scheint genau andersherum zu laufen. Die geistige Verwirrtheit, die Überfüllung des Alltags setzt sich auch noch in der Meditation fort. Frustriert gibst du auf oder wartest darauf, dass dir endlich der richtige Meditationslehrer erscheint, der dir den entscheidenden Hinweis gibt, und dann geht plötzlich alles wie von selbst. Mit anderen Worten, du gibst auf oder wartest auf ein Wunder. Beides sind deutlich suboptimale Strategien. Buddhismus heißt, die Dinge sehen, wie sie sind. Du hast vielleicht erwartet, dass du dich täglich eine halbe Stunde in Meditation setzt und du dadurch zu einem anderen Mensch wirst und den Rest des Alltags dadurch besser in den Griff bekommst. Du wolltest durch eine halbe Stunde 23,5 Stunden ändern, stark beeinflussen. Aber Beeinflussung geht natürlich in beide Richtungen. Die 23,5 Stunden Alltag beeinflussen die 0,5 Stunden Meditation. Das Verhältnis steht also etwa 50:1 gegen Meditation. Das ist keine allzu gute Quote. Was du brauchst, sind Verbündete in deiner Bemühung. Deine meditative Haltung darf nicht im Gegensatz zu der 50-fachen anderen Zeit stehen. Du musst den Geist des spirituellen Lebens in die Zeit außerhalb der Meditation bringen. Was aber macht den Geist des spirituellen Lebens aus? Großzügigkeit macht das spirituelle Leben aus und nicht etwa Geiz und Besitzstreben. Freundlichkeit macht das spirituelle Leben aus und nicht etwa Abneigung. Ethik macht das spirituelle Leben aus und nicht etwa Ich-Bezogenheit. Geduld macht das spirituelle Leben aus und nicht etwa Hetze und Zeitdruck. Tatkraft macht das spirituelle Leben aus und nicht etwa hasenfüßige Unentschlossenheit. Konzentration macht das spirituelle Leben aus und nicht etwa Multitasking. Weisheit macht das spirituelle Leben aus und nicht etwa bloßes Bücherwissen. Wie komme ich aber dazu, großzügiger, freundlicher, ethischer, geduldiger, tatkräftiger, konzentrierter und weiser zu sein? Nun, indem ich Großzügigkeit auf Pali Dana einübe, indem ich Freundlichkeit Metta einübe, indem ich Ethik Shila einübe, indem ich Geduld Kshanti einübe, indem ich Tatkraft Virya einübe, indem ich Konzentration Dhyana einübe, indem ich Weisheit Panya einübe. Wir sehen, der Dharma, die Lehre des Buddha, ist eigentlich weniger eine Religion, weniger ein Glaubenssystem, als vielmehr ein Übungssystem, eine Trainingseinheit. Und so wie wir unseren Körper trainieren müssen, wenn wir an einem Marathonlauf teilnehmen müssen, so müssen wir unseren Geist trainieren, wenn wir uns spirituell entwickeln wollen, wenn wir zum entscheidenden Zwischenziel kommen wollen, wenn wir ein happy, healthy human being sein wollen. Für all die genannten Fähigkeiten, die für den Pfad des Dharma typisch sind, also Großzügigkeit, Freundlichkeit, Ethik, Geduld, Tatkraft, Konzentriertheit und Weisheit, gibt es Übungsmethoden, allgemeine und spezifische. Eine spezifische Übungsmethode zur Entwicklung von Freundlichkeit haben wir alle schon kennengelernt. Das ist die Metta Bhavana. Hier möchte ich über einige allgemeine Übungsmethoden sprechen. Über Verhaltensregeln, auf die wir in den 23,5 Stunden täglich achten sollten, in denen wir nicht meditieren. Und das Entscheidende ist Achtsamkeit. Betrachte, ob das, was du jeweils tust, spirituell gesehen geschickt, Kuschala, oder ungeschickt, Akuschala, ist. Also frage dich, führt das, was ich gerade praktiziere, tendenziell zu Großzügigkeit oder zu Anhaftung? Führt das, was ich gerade praktiziere, tendenziell zu Freundlichkeit oder zu Abneigung? Führt das, was ich gerade praktiziere, tendenziell zu Ethik oder zu Egoismus? Führt das, was ich gerade praktiziere, tendenziell zu Kshandi, zu Geduld oder zu Hebeligkeit? Für das, was ich gerade praktiziere, zu Tatkraft oder zu Unentschlossenheit? Und führt das, was ich gerade praktiziere, tendenziell zu Konzentriertheit oder zu Oberflächlichkeit? Führt das, was ich gerade praktiziere, zu Weisheit oder zu verblendeten Projektionen? Mein erster Ratschlag an euch ist heute also wieder einmal: Seid achtsam. Eine ganz entscheidende Übung außerhalb der Meditation ist das Hüten der Sinnespforten. Das heißt, achte darauf, was du an deine Sinnesorgane zu kommen erlaubst. Nehmen wir das Sehorgan. Was sehe ich mir an? Welche Filme sehe ich? Dienen diese dazu, Verlangen zu erzeugen oder stille Schlichtheit und Genügsamkeit? Und ich meine dabei gar nicht einmal nur die Frage, dass wir uns bei der Auswahl des Filmtitels eher für den Titel »Sieben Jahre in Tibet« als für den Titel »Kettensägenmassaker« entscheiden sollten. Die Einflüsse sind viel, viel subtiler. Vielleicht sehen wir gerne romantische Filme. Und hinterher sind wir unzufrieden, weil unser Partner so viel weniger vollkommen ist als die Idealgestalt des Films. Seit dem Zeitalter der Romantik, seitdem die romantische Liebe durch die Literatur und später den Film verklärt wurde, steigen die Scheidungsraten, gehen Beziehungen häufiger und schneller durch Enttäuschungen zu Ende. Enttäuschung ist das Ende von Täuschung. Diese Täuschungen, wie Beziehungen zu sein haben, das haben wir aber durch entsprechende Konditionierung, durch die Art von Büchern und Filmen, die wir uns reinziehen, verursacht. Das ist nur ein ganz kleiner, winziger Ausschnitt dessen, was mit Hüten der Sinnespforten gemeint ist. Aber entscheidend ist, dass ihr dieses altmodisch fremden Ausdruck Hüten der Sinnespforten nicht vergesst. Und dass ihr tatsächlich immer öfter fragt: Hüte ich meine Sinnespforten in der richtigen Weise? Was sollte ich meinen Augen, meinen Ohren, meiner Haut, meinen Geschmackspapillen, meiner Nase und vor allem meinem Geist zuhüten? Was sollte ich an diese Sinnesorgane heranlassen? Also der zweite Ratschlag heute ist: Hüte deine Sinnespforten. Beim Hüten der Sinnespforten ging es um den qualitativen Aspekt des Inputs. Entscheidend ist aber nicht nur der qualitative, sondern auch der quantitative Aspekt des Inputs. In unserer Informationsgesellschaft nehmen wir immer mehr Input auf. Ein großer Teil davon ist total irrelevant. Und das Zweitbeste, was wir damit machen können, ist, ihn gleich wieder zu vergessen. Das Beste wäre natürlich gewesen, diesen Unfug gar nicht erst an uns heranzulassen. Wenn es sich aber nicht um Unfug handelt, wenn es um wesentliche Dinge geht, dann führt die Überfütterung mit Input, dass dies alles unverdaut in uns hereingefressen wurde. Und dann ist es kein Wunder, wenn diese Vielzahl an Eindrücken dann nach oben drängt, wenn der Geist nicht allzu intensiv mit einer anderen Denktätigkeit beschäftigt ist. Also im Schlaf oder in der Meditation. Banda hat einmal gesagt, das Verhältnis von Inputzeit zu Reflexionszeit sollte 100 zu 1 sein. Also wenn ich eine Minute einen Text lese oder höre, wird es angemessen, 100 Minuten, immerhin mehr als 1,5 Stunden, darüber zu reflektieren. Wenn also so ein Vortrag von mir inhaltlich sinnvoll wäre, dann müssten wir darüber 2000 Minuten reflektieren, rund 36 Stunden, um ihn tatsächlich so durchdrungen zu haben, dass er bei uns angekommen ist. Dass wir beginnen, ihn umzusetzen. Dass wir dabei ankommen, unser Verhalten zu ändern. Daher mein dritter Ratschlag an euch: Nehmt euch Zeit zum Reflektieren. Wenn wir also die Quantität unseres Inputs reduzieren und die Qualität verbessern wollen, ist eine entscheidende Frage, mit wem wir Umgang pflegen. Wie sind diese Leute drauf, mit denen wir gewöhnlich zusammen sind? Sind das notorische Schwätzer oder Personen, mit denen wir auch einmal verständnisinnig schweigen können? Das betrifft den quantitativen Aspekt. Dazu kommt der qualitative Aspekt. Tragen die Gespräche mit dieser Person dazu bei, Großzügigkeit, Freundlichkeit, Ethik, Geduld, Tatkraft, Konzentriertheit und Weisheit zu steigern? Oder führen die Gespräche mit unseren bisherigen Freunden dazu, eher Verlangen, Ärgerlichkeit, den Greifreflex, die Ungeduld, die Unentschlossenheit, das Plappern anzuspornen? Daher mein vierter Ratschlag heute an euch: Pflegt spirituelle Freundschaften. Noch etwas weiteres ist wichtig, wenn wir unser Leben in spiritueller Weise umgestalten wollten. Und das habe ich euch gegenüber an die Wand gemalt, damit ihr es nie übersehen sollt. Und ich habe es fast jeder von euch hier schon einmal erläutert. Und ich habe es auch eben schon angesprochen. Es ist der Greifreflex. Es geht wieder einmal um die Punkte 5 bis 8 in unserer Kette des bedingten Entstehens. Um unser animalisches Verhalten im Rahmen des Reizreaktionsschemas. Wir haben unsere Sinnespforten. Dargestellt auf Bild 5, Salayatana. Daher kommen wir ständig in Kontakt mit etwas. Kontakt, Bild 6, Passa. Unmittelbar darauf haben wir eine Empfindung, eine Bewertung. Bild 7, Vedana. Wir sehen das Wahrgenommene als positiv, negativ oder neutral an. Ist es negativ, dann reagieren wir mit Aversion. Ist es positiv, reagieren wir gewöhnlich mit Verlangen. Bild 8, Tanha. Und schon ist unser Greifreflex angesprochen. Zugreifen, ergreifen, festhalten, speichern. Bild 9, Upadana. Das ist das animalische Reizreaktionsschema der niederen Evolution. Wir können aber auch anders handeln. Nicht animalisch, sondern als Homo sapiens sapiens, als weiser Mensch. Wir können kreativ handeln statt reaktiv. Daher mein fünfter Ratschlag an euch: Emanzipiere dich von deinem Greifreflex. Emanzipiere dich von deiner animalischen Konditionierung. Werde zum wahren Menschen. Beschreite den Pfad der höheren Evolution. Entwickle dich schrittweise zum Zwischenziel, dem Happy, Healthy Human Being. Und wenn du willst, auch noch weiter. Und das eben ist mein fünfter Ratschlag an euch. Ich fasse zusammen. Nicht nur wirkt die Meditation in unser Leben hinein, auch unser Leben wirkt, oft in stärkerem Maße, in unsere Meditation hinein. Wenn wir das wissen, können wir außerhalb der Meditation üben, die Bedingungen zu schaffen, dass unsere Meditation effektiver wird. Dass wir uns in Richtung Happy, Healthy Human Being und Vollkommenheit entwickeln. Und dazu habe ich heute 5 Ratschläge an euch gegeben. Erstens: Seid achtsam. Zweitens: Hütet eure Sinnespforten. Drittens: Nehmt euch Zeit zum Reflektieren. Viertens: Pflegt spirituelle Freundschaften. Und fünftens, evolviert